Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Viele Fragen gibt es derzeit im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Was war wirklich los in der SMS-Affäre der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem Chef von Pfizer bei der Bestellung von Milliarden Dosen Impfstoff in der Corona-Geschichte. Das ist ein Thema. Das andere, welche Rolle spielt Europa eigentlich noch im Zusammenhang mit den Friedensaktivitäten in der Ukraine beim Gipfel in Istanbul, der eigentlich keiner ist? Ist Europa nicht dabei? Und wie gespalten ist die ÖVP eigentlich in der Frage Mercosur, wo es um Freihandelsabkommen mit Staaten in Süd- und Lateinamerika geht? Der ÖVP-Bauernbund ist sehr strikt dagegen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Lukas Mandl bei uns im Studio, EU-Abgeordneter in Straßburg. Herr Mandl, viele Fragen, vor allem die Österreicher interessiert ja die Corona-Geschichte noch immer. Ursula von der Leyen muss jetzt ihre SMS offenlegen, die sie mit dem Chef von Pfizer damals, als es ging, Impfstoff zu bestellen, offenlegen. Was sagen Sie dazu?
Ja, da gibt es ein ganz klares Urteil, dass das zu machen ist. Ich respektiere dieses Urteil. Ich verteidige jeden Tag, so wie die Europäische Union das insgesamt tut, das Prinzip der Gewaltenteilung. Das bedeutet, es gibt eine unabhängige Justiz. Die unabhängige Justiz hat gearbeitet, hat entschieden. Die entsprechenden Dokumente gehören vorgelegt. Ich beobachte das wie jeder aufmerksame Bürger. Aber mein Arbeitstag ist ausgefüllt mit den aktuellen und zukünftigen Themen. Dieses vergangene Thema hat ein juristisches Nachspiel. Und was dieses Nachspiel ergeben wird, das wird sich zeigen. Jetzt gibt es mit dem aktuellen Urteil diesen Zwischenstand.
Ja, aber offensichtlich ist das nicht erzielt worden, weil das EU-Parlament so aggressiv nachgefragt hat, sondern weil Journalisten so exklusiv das wissen wollten.
Ja, der Namensgeber des Pulitzer-Preises, der Journalist Pulitzer, hat ja mal gesagt, die Angst vor der Öffentlichkeit hat schon mehr Straftaten verhindert, als es Gesetze jemals könnten. Also kann ich ja das nur gutheißen, wenn unabhängige Medien etwas herausfinden, was aber aus meiner Sicht keine Verurteilung, schon gar keine Vorverurteilung irgendeiner Person ist. Ich stehe politisch in manchen Fragen kritisch zur Kommissionspräsidentin, in manchen Fragen positiv zur Kommissionspräsidentin. Meine Aufgabe ist, die Dinge politisch-parlamentarisch zu beurteilen, nicht juristisch wie ein Gericht, aber ich respektiere die Arbeit der Gerichte und ich heiße sehr gut die Arbeit der freien Medien.
Ja, aber jetzt, weil wir Ursula von der Leyen angesprochen haben, ja, es gibt ja den Dauerstreit inzwischen zwischen Europa mit Amerika. Ursula von der Leyen war bisher noch immer nicht in Washington zu einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. Wenn ich mich erinnere, 2017, Jean-Claude Juncker war innerhalb von 14 Tagen beim Trump und hat versucht zu vermitteln. Was ist los mit Ursula von der Leyen?
Also Dauerstreit klingt ja danach, als wäre das gleich von beiden Seiten. Ich sehe diesen Teil nicht so. Amerikanische Politikwissenschaftler haben in der ersten Trump-Periode in den USA innenpolitisch gesagt, die Vorgangsweise von Trump ist zu beschreiben mit flooding the zone with shit. Wir wissen, was das bedeutet. Ich muss das nicht übersetzen. Und es ist nur ein Zitat, nicht meine Sprache. Und das ist es, was jetzt halt geopolitisch auch nach außen in der Außenpolitik von der Trump-Administration gemacht wird. Die Reaktion Europas ist geschlossen. Die Reaktion Europas ist nicht weiter eskalieren, sondern auf der Ebene, auf der man sich verteidigen muss, beispielsweise gegen Steuern und nichts anderes sind Zölle nach außen, nämlich Steuern weltweit. Der Versuch der Besteuerung Europas übrigens zum Nachteil vor allem der USA. Das ist es, wogegen wir uns verteidigen und da gibt es viele andere Politikfelder. Aber ich sehe die Dinge positiv, weil parlamentarisch mit den Kolleginnen und Kollegen im US-Kongress ist die Zusammenarbeit besser denn je. Und das kann ich nach fast 8 Jahren im Europäischen Parlament gut einschätzen und bin dankbar dafür, dass der Parlamentarismus hier wieder ein Teil der Lösung ist. Aber Sie haben nach Ursula von der Leyen gefragt. Sie macht in dieser Sache, glaube ich, ihre Arbeit gut. Ich war kritisch zu ihr wenn es um all die Regulierungen, Überregulierungen, Zentralismus in der alten Periode ging. Wir haben eine neue Periode begonnen, sie hat eine neue Kommission. Die Kommission hat ein anderes Programm, ein Programm der Deregulierung, der Entlastung, der Freiheit. Das unterstütze ich und auch die Geschlossenheit Europas im Umgang mit unseren Partnern. Es bleibt eine Partnerschaft transatlantisch mit den USA. Die Geschlossenheit Europas ist da schon viel wert und Ursula von der Leyen spielt da, soweit man das zur Stunde sagen kann, eine positive Rolle.
Ja, wenn ich Europa anrufen will, welche Nummer wähle ich da eigentlich?
Ja, das ist eine berühmte Frage, die Henry Kissinger, langjähriger Außenminister der USA, aufgebracht hat. Und es ist selbstverständlich die Nummer der Kommissionspräsidentin. Aber Europa ist eine Demokratie. Es gibt Gewaltenteilung. Es gibt auch das Europäische Parlament von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt, anders als die Kommission. Auch das Europäische Parlament hat eine Präsidentin. Wichtig ist ja nicht, dass es nur eine Nummer wäre. Wichtig ist die Geschlossenheit Europas. Und die Geschlossenheit Europas ist viel größer als diejenigen, die Europa spalten wollten oder zumindest Spiele spielen wollten, in denen einzelne Mitgliedstaaten oder Akteure Europas gegeneinander ausgespielt werden hätten sollen. Die Geschlossenheit ist größer, als die angenommen hätten.
Ja, Sie sind ja Mitglied der Europäischen Volkspartei. In Österreich ist die Volkspartei ja ein bisschen holprig unterwegs momentan. Wie schaut es auf europäischer Ebene überhaupt aus? Ist
die Europäische
Spitzenkandidat nur immer der, den alle unterstützen, oder gibt es da andere Strömungen?
Die Europäische Volkspartei hat die Europawahl gewonnen. Ich kann fast sagen, ich bin dankbar für die Frage, sofern man das einem erfahrenen Profi-Journalisten sagen darf. Aber ich bin dankbar, weil oft übersehen wird, dass die Europäische Volkspartei sehr viel zur Stabilisierung Europas beigetragen hat und beiträgt, sehr viel an Extremismus verhindert hat und verhindert und die vergangene Europawahl gewonnen hat, was auch dazu führt, dass die neue Kommission eine bessere Arbeit leistet als die alte, weil es neue Mehrheiten im Europäischen Parlament gibt, mit einer stärkeren Europäischen Volkspartei. Aber niemals darf man den Tag vor dem Abend loben. Es geht um Leadership, es geht um politisches Dienen. Leadership heißt dienen, nicht herrschen. Das macht die Europäische Volkspartei und das macht insbesondere ihr Vorsitzender Manfred Weber aus Bayern. Er wurde erst vor 10 Tagen oder 2 Wochen in Valencia wiedergewählt, bei unserem Parteitag der Europäischen Volkspartei mit ganz großer Mehrheit wiedergewählt. Und seine Art des Leadership, die mag ich sehr und die führt dieses große Europa sehr, sehr gut zusammen.
Aber umgekehrt müsste man im Zusammenhang mit Manfred Weber schon auch sagen, stell dir vor, da ist jemand Chef der größten europäischen Partei und das kennt ihn kein Mensch.
Auch das macht Europa möglicherweise aus. Wir haben natürlich einen österreichischen Blick, auch ich habe den auf alle Themen. Mein Motto ist ja Rot-Weiß-Rot in Europa, in der parlamentarischen Arbeit im Europaparlament. Nur die Europäische Volkspartei ist ja größer als nur die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir haben ja Mitgliedsparteien in ganz Europa, auch über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Und das zusammenzuführen, das ist eben wirklich Leadership und das ist nicht immer Show auf der großen Bühne. Wichtig ist, dass die Politik funktioniert. Wichtig ist, dass Menschen wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Anliegen haben. Und wichtig ist, dass derjenige, der Entscheidungen trifft, so wie wir das im Europäischen Parlament tun, voll dahinter steht und erklären kann, warum eine Entscheidung so und nicht anders getroffen wird. Und zuzuhören. Den Menschen zuzuhören ist so unglaublich wichtig in diesen Zeiten, wenn man politisch dienen will. Und das macht Manfred Weber.
Ja, zuhören ist die eine Sache, aber mit jemandem sprechen die andere. Einer, der mit der Europäischen Union überhaupt nicht reden will, ist Wladimir Putin, ein ehemaliger Partner. Jetzt sieht man das zum Beispiel in Istanbul bei den Gesprächen im Zusammenhang mit der Ukraine. Da spielt die Europa eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, oder?
Das ist eine Suggestivfrage, aber Europa spielt eine Rolle. Ich glaube, ich kann das unterstreichen und auch natürlich den Hintergrund der Frage völlig verstehen. Es hat ja am Beginn seiner zweiten Amtszeit Trump als US-Präsident versucht, Europa an den Rand zu drängen. Das hat nicht funktioniert und ich sage das nicht aus Triumphgefühl heraus. Besser wäre, wir hätten gleich von Anfang an zusammengehalten. Aber jetzt ist Europa am Tisch. Die Ministerpräsidenten von Polen, Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben vergangenes Wochenende Kiew, die Hauptstadt der angegriffenen Ukraine, besucht und sehr, sehr klar gemacht, was die Voraussetzungen für Friedensgespräche wären. Damit hat die Europäische Union wieder einmal etwas Konkretes, Sachliches vorgelegt, um voranzukommen. Und Trump hat selbst nach der Unterredung mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Rom öffentlich gesagt, möglicherweise will ja Putin gar keinen Frieden. Nun, das ist etwas, das ihm seine eigenen Berater schon vorhin gesagt hatten, dass jeder, der in die Sache involviert ist, auch vorher schon wusste. Und Herr Wendel, dass der Brandstifter nicht mit der Feuerwehr sprechen will, das liegt in der Natur der Sache. Er wird aber sprechen müssen, wenn der Druck seitens der Europäischen Union, seitens der großen, wichtigen genannten Staaten entsprechend aufrecht bleibt und auch die Entwicklung so bleibt, dass in der US-Administration langsam die Natur des Aggressors, des Brandstifters, der diesen Angriffskrieg begonnen hat, wirklich klar wird.
Ja, das bleibt noch immer die Frage, könnte Europa überhaupt eine aktivere Rolle in dem Zusammenhang spielen? Denn Putin hat zum Beispiel, als es darum ging, Istanbul den Gipfel vorzubereiten, gesagt, so spricht man nicht mit uns. Er hat konkret eben gemeint, den neuen deutschen Kanzler Merz beziehungsweise den französischen Präsidenten Macron, die viele Forderungen an Putin gestellt haben. Ist der Ton zwischen Brüssel und Moskau ein richtiger momentan?
Es gibt keinen Ton zwischen Brüssel und Moskau und es ist auch keiner nötig. Nötig ist, dass es Friedensgespräche gibt auf Augenhöhe. Volodymyr Zelensky hatte ja die Größe zu sagen, ich warte in Istanbul auf Putin. Die Menschen, die sich lange damit beschäftigen, haben angenommen, wie es dann geschehen ist, dass Putin nicht aufgetaucht ist in Istanbul. Die Europäische Union hat eher die Rolle, ganz klar zu machen, dass es keinen Sieg geben wird für Putin-Russland. Und das ist es ja letztlich, was Putin-Russland eingestehen wird müssen, dass die Vorstellung, innerhalb von wenigen Tagen Kiew einzunehmen, die Regierung zu stürzen, die Ukraine zu unterwerfen, wie das ja vor etwas mehr als 3 Jahren der Fall war, und dann einen Putin-russischen Satellitenstaat zu machen, der übrigens jetzt noch dazu kriegserfahren und bis an die Zähne gerüstet wäre, also das können wir noch weniger wollen als je zuvor, dass das eben gescheitert sein wird, das ist heute schon klar und in der einen oder anderen Weise wird Putin Russland das eingestehen müssen und da dürfen wir uns nicht abschrecken lassen von solchen markigen Sprüchen. Es ist ja nicht so, dass man Putin jemals vertrauen konnte, jetzt vertrauen kann oder in Zukunft vertrauen können wird. Wichtig ist, einen soliden und gut abgesicherten Frieden zu haben. Großbritannien, Frankreich, Polen und Deutschland haben ja bei dem genannten Besuch auch schon in den Raum gestellt, dass es möglich wäre, von ihrer Seite auch Truppen zu schicken, um diesen Frieden abzusichern.
Trotzdem bleibt die Frage, läuft Europa nicht Gefahr, trieben zu werden zwischen den wirklich großen Playern? Also Russland auf der einen Seite, China auf der anderen, Amerika auf der dritten, spielt Europa weltweit noch eine Rolle?
Danke, dass Sie China einbringen, weil das dürfen wir nicht vergessen. China ist riesig, China wächst wirtschaftlich, China breitet sich weltweit aus auf wirtschaftlichen Wegen, aber mit einem ganz klaren Wettbewerbsgedanken. Und umso wichtiger ist die europäische Einigkeit, umso wichtiger ist auch, dass die transatlantische Partnerschaft, jene mit den USA, bald wieder voll funktioniert, dass wir uns nicht gegenseitig foppen mit Steuern, also Zöllen und dergleichen mehr, sondern hier zusammenhalten. Europa hat vieles in der Hand. Europa hat gute Bildungssysteme, gute Sozialsysteme, großartige Menschen, hart arbeitende Menschen, noch immer große Möglichkeiten zu konsumieren. Die Kaufkraft der Europäerinnen und Europäer ist groß, das macht uns zu einem attraktiven Standort, aber von der Kaufkraft, vom Konsumieren kann man nicht alleine leben. Wir brauchen auch Innovation und Produktion in Europa und das ist die Freiheit, die sich die neue Kommission endlich im Gegensatz zur alten auf die Fahnen geschrieben hat. Ich denke, wir haben da parlamentarisch einen Beitrag in diese Richtung geleistet und mit dieser wirtschaftlichen Stärke, die wir da entwickeln, werden wir auch Risiken abbauen in Abhängigkeiten von anderen Teilen der Welt. Und wir sind 450 Millionen Menschen, wir sind größer als beispielsweise die USA. Also wir müssen uns nicht verstecken, aber wir müssen uns sehr anstrengen.
Ja, 450 Millionen Menschen und diese Menschen erwarten, dass der Lebensstandard gehalten wird. Und dazu braucht man auch neue Partner, vor allem auch neue Handelspartner. Viel wird gestritten über Mercosur. Was ist Mercosur eigentlich?
Mercosur sind ungefähr ein halbes Dutzend Staaten in Lateinamerika, die ausreichende demokratische und rechtsstaatliche Standards haben, um überhaupt als Partner für uns in Frage zu kommen. Sie sind auch schon unsere Partner, nur gibt es kein Handelsabkommen, das vertraglich gewisse Fragen der Fairness in diesem Handel entsprechend regelt. Ein solches Handelsabkommen ist etwas, das in anderen Teilen der Welt mit Japan, mit Kanada, mit Südkorea, damit hatte ich sehr viel zu tun, ist eines der besten Beispiele, sehr, sehr gut funktioniert. Das könnte auch mit Lateinamerika funktionieren. Wir feiern jetzt 30 Jahre EU-Mitgliedschaft. Ich habe damals als 14-Jähriger das schon verfolgt, wie die Entwicklung dorthin war. Und da war immer die Losung Österreichs. Wir wollen die europäische Integration Österreichs bei einem guten Verhandlungsergebnis für unsere Bauern. Und dasselbe gilt jetzt 30 Jahre später, wenn es um ein solches Handelsabkommen mit lateinamerikanischen Staaten geht. Wir wollen es bei einem guten Verhandlungsergebnis für unsere Bauern. Auch diese Woche war für mich in Brüssel wieder das auf der Tagesordnung, dass wir das schaffen für die europäische Landwirtschaft. Und ich bin immer optimistisch und glaube, wir werden das schaffen.
Ja, aber gerade der ÖVP-Bauernbund ist ja strikt gegen ein Abkommen in diese Richtung. Wie wollen Sie Ihre Partei da auf eine Linie bringen?
Ja, ich habe gerade eben erst vom Zuhören gesprochen. Ich höre da auch aufmerksam zu, was die Sorgen der Landwirte in Österreich sind. Und gerade deshalb will ich ja Mercosur, ein solches Handelsabkommen, nur bei einem guten Verhandlungsergebnis für unsere Landwirtschaft.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Wann wird eigentlich abgestimmt? Über?
Es gab mehrere Schritte. Es gab Vorverträge mit den Mercosur-Staaten. Es gibt kein Abstimmungsdatum, weil es ja noch kein Verhandlungsergebnis gibt. Und abstimmen kann man erst über ein Verhandlungsergebnis im Europäischen Parlament.
Ja, wir werden sehen, wie das dann ausgeht, wenn der Vertrag tatsächlich vorliegt. Ich danke vielmals
für
dieses
Interview.
Das war Lukas Mandl, EU-Abgeordneter der ÖVP, zu den brennenden Fragen der Europäischen Union diese Woche.